Fit for News, der Podcast. Ein Projekt des Europäischen Instituts für Journalismus und Kommunikationsforschung und dem Podcastradio Detektor FM.
Es gibt ja doch gar nicht so wenig Menschen, die sich sehr, sehr gerne über die Aktionen von Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten aufregen. Letztes Jahr zum Beispiel über Greenpeace. Die haben nämlich vor dem Kanzleramt ein Ölfass auslaufen lassen. Klingt ja nicht unbedingt nach einer Aktion, die so besonders sinnvoll ist für den Umweltschutz. Und ja, entsprechend waren auch die Reaktionen.
Ja, in einigen Kommentaren, da war sogar von Terrorismus die Rede. Sepp Müller, der Vizefraktionschef der Union im Bundestag, der hat auf X, dem ehemaligen Twitter, geschrieben, ich lese das mal vor, mögen alle Beteiligten verhaftet werden und für ihren Umweltfrevel die Härte des Rechtsstaates spüren.
Wow. Wurde auch auf Nachrichtenblogs verbreitet, das Ganze bei Berlin Live zum Beispiel unter der Überschrift Berlin, Greenpeace lässt Ölfass vorm Kanzleramt auslaufen. Tja, nur das war natürlich kein Öl, sondern Melasse aus Zuckerrohr, also so eine Art Zuckersirup. Sieht aus wie Öl, ist eben halt nur gar nicht umweltschädlich.
Ja, wir haben dieses Beispiel aus dem November 2023 mal genommen, weil es ziemlich deutlich macht, wenn wir wissen wollen, ob die Nachricht stimmt, dann sollten wir uns auch auf die Quellen verlassen können und auf die richtigen Quellen achten.
Und genau das ist das Thema in dieser Folge. Was macht zuverlässige Nachrichten aus und was unzuverlässige? Und was müssen wir eigentlich wissen über Urheber und Quellen? Und damit hallo und herzlich willkommen zu Fit for News. Schön, dass ihr dabei seid. Lars, lass uns doch mal ganz von vorne anfangen mit der Quelle. Im Prinzip sagt ja schon der Name, um was es sich da handelt, nämlich um den Punkt, an dem eine Nachricht entspringt. Du machst ja unseren Nachrichten-Podcast. Sag doch vielleicht einmal 1, 2 Beispiele, welche Quellen du da so nutzt für Zurück zum Thema.
Ja, um da mal eine Juristenantwort drauf zu geben, das kommt darauf an. Manchmal sind das direkt die Politikerinnen oder Politiker selbst. Ich muss dafür aber auch nicht unbedingt mit denen gesprochen haben. Also sagen wir mal, Bundesfinanzminister Christian Lindner, der spricht zum Beispiel bei einem Bauernprotest und äußert sich dort. Ich schaue mir das Ganze an und zitiere ihn dann im Podcast. Dann ist erstmal eigentlich Christian Lindner meine Quelle. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel im Spiegel lese, das und das hat Christian Lindner gesagt und ich übernehme das, dann ist wiederum der Spiegel die Quelle.
Genau so könnt ihr das theoretisch natürlich auch machen, wenn ihr eine Nachricht lest, gerade auf Social Media. Also einfach mal gucken, was ist denn eigentlich die Quelle? Es ist nämlich schon einigermaßen verdächtiges Zeichen, wenn es gar keine Quelle gibt. Also zum Beispiel habe ich auf Fake Check, dem Format von Funk, gesehen, ein Beispiel. Da hat jemand behauptet, der Papst verdient pro Jahr 400 Millionen Euro im Jahr. So, komplett ohne Quelle und turns out, nee. Das stimmt nicht, überraschenderweise. Also keine Quellen ist schon mal nicht gut. Umgekehrt kann man aber auch leider nicht sagen, es gibt ja eine Quelle, also ist alles gut, muss alles stimmen, weil es leider auch ziemlich unzuverlässige Quellen gibt. Mehr dazu weiß sicherlich unser Experte Michael Haller vom Europäischen Institut für Journalismus und Kommunikationsforschung. Michael, sortier das doch mal für uns.
Ja, es stimmt. Es gibt ganz unterschiedliche Arten von Quellen. Eine Quelle zum Beispiel, ja, das kann eine Person sein, die an einem Vorfall direkt beteiligt war, also zum Beispiel bei dem Bauernprotest dabei stand. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, Fußball. Wenn ein Spieler nach dem Ende eines wichtigen Nationalspiels sagt, ich zitiere jetzt aus meiner Fantasie, wir haben verloren, weil Brasilien unfair gespielt hat, dann könnte man natürlich seine Aussage, die ja sehr fetzig ist, als Quelle für einen Bericht benutzen. Es ist aber natürlich keine objektive, keine zuverlässige Quelle, denn der Spieler hat seine ganz persönliche Sicht auf das Spiel. Und er will vielleicht ja auch in der Öffentlichkeit ein gutes Bild abgeben für seine Mannschaft. Wir nennen solch eine Quelle Akteur. Akteure sind keine unabhängigen Quellen, oft sind sie voreingenommen. Und wenn jetzt über einen Fußballbericht die Überschrift stehen würde, ich fantasiere eine Überschrift, Deutschland hat verloren, weil Brasilien unfair gespielt hat, Ausrufungszeichen oder sowas, dann wäre das natürlich irreführend. Denn es war ja nur die Meinung eines beteiligten Akteurs.
Ja, und das würde sich natürlich auch nicht ändern, wenn man dann gleich 5 Spieler zum Beispiel nach dem Spiel fragen würde, weil das sind ja alles Akteure und die wären dann alle nicht neutral.
Ja, ganz genau. Guter Journalismus, das wisst ihr ja, nutzt im Grunde 3 unterschiedliche Arten von Quellen, die ein guter Journalist soweit möglich ja auch miteinander kombiniert. Über die erste Art haben wir ja gerade gesprochen. Es sind die parteiisch agierenden Akteure. Stellt euch hier einen Strafverteidiger vor. Er ist sozusagen das Sinnbild für diese Rolle. Er vertritt seinen Mandanten und sagt nur das, was ihm nützen könnte. Er ist also hochgradig parteiergreifend, total einseitig, aber er lügt nicht.
Mhm.
Das ist eine ganz wichtige Sicht auf die Rolle des Akteurs.
Man könnte ja auch denken, warum sollten Journalistinnen und Journalisten überhaupt auf diese Akteure als Quellen zurückgreifen? Die haben ja eine Agenda. Es sind aber tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Menschen, die in Medien vorkommen und zu hören sind, die eine Agenda haben, was per se auch gar nicht unbedingt ein Problem ist. Also ich sag mal, wenn ich die Beispiele, die wir genannt haben, aufgreife, Christian Lindner, der will auch seiner FDP gut dastehen lassen oder die Agrarpolitik der Regierung und Greenpeace mit dem Ölfass hat auch eine Agenda, will auch was erreichen. Das ist, wie gesagt, nicht unbedingt was Schlechtes, man muss es halt nur wissen und entsprechend einordnen.
Ja, und zu dieser Einordnung gehört eben, dass wir auch die nächste Gruppe an Quellen ins Auge nehmen. Das sind die Unbeteiligten, die etwas wissen oder etwas gesehen haben. Bleiben wir mal bei dem Fußballbeispiel. Also man könnte jetzt Zuschauer fragen, die dabei waren, die aber keine der beiden Mannschaften bevorzugen, die also nicht Fan von A oder B sind. Die einfach großen Spaß am guten Fußball haben und dieses Spitzenspiel unbedingt sehen wollten. Wir nennen jetzt mal diese Quellen Zeugen, also Leute, die als Beobachter dabei waren. Natürlich haben auch Zeugen nur eine ganz begrenzte Sicht. Der Fußballfan in der Linkskurve, eben ganz unten im Stadion, das sieht vieles ganz anders als der Ehrengast, der oben auf der Tribüne sitzt.
Und besonders klar und eindeutig sieht man das vielleicht dann auch bei Kriegen und Konflikten, bei denen es ja oft keine Unbeteiligten gibt, die wirklich an Informationen herankommen können. Also im Ukraine-Krieg zum Beispiel, da kommen dann die Zahlen hier an bei uns, bei den Medien vielleicht, wie viele Zivilisten gestorben sind zum Beispiel. Und diese Zahlen kommen dann von der Ukraine oder von Russland. Und das ist dann für Journalistinnen und Journalisten ziemlich schwer, unabhängig das Ganze zu verifizieren.
Ja, da hast du völlig recht. Und genau darum ist es eben so wichtig, dass man das dazu sagt. Ja, dass man sagt, wir konnten das nicht verifizieren. Und jetzt kommen wir gerade bei dem Beispiel zur dritten Gruppe an Quellen. Das sind die Fachleute und die Experten, also solche, die durch ihren Beruf viel Sachwissen auf einem ganz bestimmten Gebiet haben und die aber keinem Lager zugehören, sondern eben soweit möglich neutral sind. Wenn ich nochmal das Fußballbeispiel aufgreifen darf, dann müsste es einen professionellen Kommentator geben, der für die Fernsehzuschauer in einem dritten Land berichtet. Sagen wir mal für die Franzosen oder für die Italiener oder für die Schweizer. Der könnte sachlicher einschätzen, ob die Brasilianer unfair gespielt haben oder nicht.
Oder wenn man vielleicht die Berichterstattung über deutsche Fußballmannschaften im Ausland wahrnimmt, lohnt es sich auch mal ein Blick darauf, eben nicht auf Kommentatoren zu vertrauen, sondern auch mal selbst auf die Zahlen zu schauen. Also war das wirklich ein unfaires Spiel? Wie viele Fouls gab es denn? Wer hat wie viele gelbe Karten gekriegt? Gab es wirklich Zeitspiel, wenn das jemand moniert? Oder ist es vielleicht eine durchschnittliche Zeit, die der brasilianische Torhüter oder der Deutsche den Ball gehalten hat? Also da kann man sich auch mal selbst ein Bild machen.
Ja, schon. Aber ich will damit sagen, dass eben der seriöse Journalismus, wenn möglich, alle 3 Arten von Quellen nutzt. Also die erste Art, das ist der Akteur, der liefert persönliche Erlebnisse. Farbe, könnte man auch sagen. Die zweite Quelle, das sind die Zeugen, die liefern Beobachtungen als sachliche Beschreibungen. Und zu dieser Gruppe gehören übrigens eben auch Daten und Statistiken. Und die dritte Gruppe der Quellen, das sind eben Expertinnen und Experten, die geben eine Einordnung und versuchen eine Deutung des Geschehens nicht als Meinung, sondern meist im Sinne eines Wirkungszusammenhangs. Also Ursache, Wirkung und solche Modelle erklären sie daran.
Und eigentlich heißt das dann ja, man schaut als Journalist, dass man möglichst viele gute Quellen hat, bevor man eine Nachricht verbreitet. Das sieht man aber jetzt zum Beispiel bei dieser Falschmeldung über Greenpeace mit dem Öl, dass das eben halt nicht immer so läuft.
Da kommt natürlich nochmal ein neues Problem dazu, weil Quellen eben nicht nur unterschiedlich zuverlässig sind, sondern auch unterschiedlich gut geprüft werden von Redaktionen. Ja, ich sag mal, da geht es natürlich auch vielen um Geschwindigkeit. Man will der Erste sein und am Ende natürlich auch um Klicks. Also man will Aufreger generieren. Michael, würdest du da zustimmen, dass das so die beiden wesentlichen Punkte sind?
Ja, und das hängt natürlich mit den Bedingungen zusammen, unter denen Nachrichten online produziert werden. Im Internet herrscht nun mal ein brutaler Konkurrenzdruck. Sehr viele Newsanbieter wollen mit einer krassen Schlagzeile und aufregenden Bildern möglichst als Erste über den Vorfall berichten. Das bringt ihnen ja dann auch die größtmögliche Aufmerksamkeit und damit auch hohe Klickzahlen. Und die wiederum helfen, die Werbeflächen gut zu vermarkten. Also wenn ich es mal ganz einfach sagen soll, wer sehr viele Klicks bekommt, der verdient auch viel Geld. Das gilt übrigens genauso für Angebote auf Videoplattformen wie YouTube und TikTok und so weiter. Und auch die Influencer kennen ja dieses Spiel. Und im Übrigen freut sich auch jeder, der einen netten Post mit einem schönen Bild und einem netten Spruch produziert, wenn er viele Likes und viel positive Reaktionen bekommt. Und auch wenn er da nichts dran verdient, es ist einfach die Aufmerksamkeit, die er sozusagen als Entschädigung oder als Währung bekommt.
Mhm. Man muss natürlich sagen, Aufmerksamkeit und Qualität geht jetzt bei Nachrichten nicht so besonders gut zusammen. Also Greenpeace schüttet Öl aus, ist natürlich aufregender und stärker ein Hinhörer als Greenpeace schüttet irgendeine Flüssigkeit aus, die so aussieht wie Öl und auch so aussehen soll, aber eigentlich halt gar nicht gefährlich ist. Das ist natürlich nicht so ein Clickbait wie Greenpeace schüttet Öl aus.
Ja, genau. Und ich meine, wenn man schaut mal auf die üblichen Schlagzeilen der Boulevardmedien, also Bild.de oder auf der Startseite von Tag24, die funktionieren, man könnte sagen, wie Lassos, um die Neugier der Nutzer einzufangen und sie zu Klicks zu verleiten. Das machen aber nicht nur die großen Boulevardverlage. Stellt euch einen kleinen Verlag oder auch so einen Einzelkämpfer vor, der online ein Magazin betreibt. Die Werbeerlöse des Magazins sind davon abhängig, ob viele Nutzer die Artikel anklicken und teilen. Und jetzt kommt diese skandalöse Meldung über Greenpeace rein. Dass so ein kleines Team, ja, das sich so etwas auf den Schreibtisch oder auf den Bildschirm bekommt, kann sich nur sagen, ah ja, das ist eine Meldung, die haben die anderen Medien auch bekommen. Also muss es ganz schnell gehen. Eine Person schreibt schnell einen Text, eine andere sucht ein passendes Bild im Internet und macht dann sozusagen Copy and Paste. Nach wenigen Minuten ist dann schon die Story online. Im Internet geht es ja oftmals gar nicht um Stunden, sondern um Minuten. Andernfalls lesen die Leute die aufregende Nachricht auf einem anderen Newsfeed. Man muss auch sagen, große, seriöse Medienhäuser können sich eben mehr Personal leisten, mehr sind professioneller. Sie sind bemüht, trotz des Zeitdrucks die Quellen solcher Meldungen so weit wie möglich zu checken und was sie nicht gecheckt haben, auch eben gleichzeitig mitzuteilen durch etwa eine konjunktivische Wendung könnte oder alles spricht dafür, das und so weiter.
Ja, so machen das die großen Medienhäuser. Wir hier als kleines Medienhaus, wir sind ja auch schon bemüht, Quellen zu checken. Für uns heißt es natürlich, ja, wir versuchen gar nicht erst die schnellsten zu sein, sondern eher halt die, die nochmal Kontext zu einer Nachricht liefern. Also zum Beispiel, was sagt denn eigentlich die Greenpeace-Sprecherin? Was sollte genau mit dieser Aktion, dieser Ölfass-Aktion eigentlich bewirkt werden? Aber klar, auf ja so viele kleine Blogs zum Beispiel, ja, bei diesen Blogs, da gibt es natürlich auch Mitteilungen, die dann eben vielleicht überhaupt gar keine Quelle nennen.
Ja, eben, ich glaube, da sind wir ganz nah am Kernproblem der Fehlinformationen heute. Denn man sollte ja eigentlich eine Meldung schlicht vergessen und auf keinen Fall bringen und weiterverbreiten, wenn sie ohne Quelle daherkommt. Darum eben, muss man auch sagen, läuft es ziemlich anders, auch bei euch anders, mit einer solide arbeitenden Nachrichtenredaktion. Dort schauen die Redakteurinnen und Redakteure zuerst, von wem die Nachricht stammt. Ist es eine zuverlässig arbeitende Agentur, nehmen wir als Beispiel dpa? Ist es ein professioneller Korrespondent, mit dem die Redaktion ja schon lange zusammenarbeitet? Aber Achtung, dpa oder der Korrespondent gelten hier ja eigentlich streng genommen gar nicht als Quellen. Sie sind Aufbereiter und Übermittler der Nachricht. Und wenn die Profis sind, dann haben sie die Zuverlässigkeit ihrer eigenen Quellen ja schon mal geprüft. Wenn die Nachricht dagegen von einem fremden Absender kommt, von irgendeinem Büro, von einem Blog, einer Werbeagentur, einem sonstigen Zuträger, dann wird die Newsredaktion beides überprüfen müssen, nämlich den Inhalt der Mitteilung und deren Erstquelle. Nur so kann sie nämlich herausfinden, ob die Nachricht stimmt und ob die vielleicht ein bestimmtes Interesse mittransportiert und deshalb so enorm einseitig daherkommt. Mit dieser Überprüfung übrigens befasst sich extra dafür ausgebildete Redakteure, die machen einen Faktencheck, bevor die Nachricht veröffentlicht wird. Also das gilt klar für seriös arbeitende, zuverlässige Medienredaktionen.
Man muss aber halt leider sagen, egal wie gut die ausgebildet sind, egal wie viele Leute dafür zuständig ist, wie viel Personal man darauf ansetzt, als Redaktion kann man halt trotzdem nicht vermeiden, dass immer mal wieder Fehler passieren. Also da kommt es dann halt darauf an, wie man damit umgeht.
Das sehe ich genauso. Es ist klar, auch der professionelle Redaktion macht natürlich Fehler oder arbeitet wegen des Zeitdrucks, über den wir schon gesprochen haben, auch mal ein bisschen flüchtig. Tagtäglich, ja, wenn wir uns überlegen, eine Newsredaktion von einem größeren Medium verarbeitet tagtäglich zwischen 1000 und 1500 News. Das sind natürlich auch mal Falschdarstellungen oder ungeprüfte Behauptungen mit dabei. Es gibt keine fehlerfreien Newsmedien, wie überall, wo Menschen unterwegs sind, ob du zum Arzt gehst oder zum Rechtsanwalt oder sonst wohin, überall passieren Fehler. Auch Journalisten täuschen sich mitunter und machen Fehler. Und manchmal sind sie eben auch auf einem Auge blind. Das ist ein bisschen problematischer. Trotzdem prüfen sie die News und deren Quellen ebenso gut sie können unter den Bedingungen, unter denen sie arbeiten. Und übrigens, wenn ich die Berichterstattung der von mir bevorzugten News-App als sehr einseitig erlebe, dann suche ich im Internet nach einem zuverlässigen, seriösen anderen News-Anbieter, der eine andere politische Haltung erkennen lässt und lese, was der dazu berichtet. Also das ist halt dann schon mit Arbeit verbunden. Ich brauche dann ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Findigkeit, damit ich mich gut informiert fühle.
Auch ein ganz gutes Zeichen, finde ich, ist immer, wenn ein Medium dann tatsächlich auch transparent korrigiert. Ne? Also Fehler passieren, haben wir gesagt, aber wenn ein Fehler passiert, dass der erstens natürlich nicht einfach stehen bleibt, das wäre natürlich die Katastrophe, und dass der auch nicht einfach so korrigiert wird, als wäre nie was geschehen, sondern dass die Redaktion dann so einen kleinen Hinweis gibt und sagt, vielleicht am Ende des Artikels zum Beispiel liest man das manchmal, hey, uns ist an der Stelle ein Fehler passiert, wir haben es korrigiert, so, sorry.
Ja, und wir haben ja auch in der letzten Folge schon darüber gesprochen. Viele von uns nutzen ja gerne auch Medien, die eigenen Ansichten einfach nur bestätigen. Also sollte ich dann vielleicht doch noch ein weiteres Medium zusätzlich nutzen bei meinem Nachrichtenkonsum, das ebenfalls seriös arbeitet, aber vielleicht politisch eine andere Linie verfolgt, als ich sie vielleicht habe. Und auch wenn das dann vielleicht ein bisschen aufwendiger und vielleicht auch anstrengender manchmal ist.
Und egal, welches Medium man liest oder welche Medien, also man sollte im Bestfall nicht nur auf eins sich verlassen, lohnt sich immer ein Blick auf die Quellen. Also woher kommt die Info und hat das jemand gecheckt? Und damit war es das von uns für heute. Nächste Woche, da geht es hier im Podcast um Vorurteile. Denn wenn man zum Beispiel schon vorher denkt, Greenpeace, die übertreiben doch ständig, die machen doch ständig komplett unsinnige Aktionen, dann glaubt man natürlich auch viel schneller, dass Greenpeace wirklich echtes Öl ausgeschüttet hat. Das schauen wir uns in der nächsten Folge mal genauer an.
So sieht's aus. Fit for News von Detektor FM und dem Europäischen Institut für Journalismus und Kommunikationsforschung findet ihr überall dort, wo es auch sonst Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts. Lasst uns gerne eine Bewertung da, schreibt uns Anmerkungen, Kritik und eigene Erfahrungen dann auch gerne an kontakt@detektor.fm.
Bis dahin, macht's gut, ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Fit for News, der Podcast. Ein Projekt des Europäischen Instituts für Journalismus und Kommunikationsforschung und dem Podcastradio Detektor FM.